langweilen. Deswegen mache ich das Thema ein bisschen aus einer anderen Perspektive, als es im Buch ist. Aber ich fange trotzdem mit der gleichen Bibelstelle an, mit der auch das Kapitel im Buch beginnt. Das ist Jesaja Kapitel 9, ungefähr Vers 5 und 6. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Das ist noch ein relativ bekannter Text. Er klingt so nach Weihnachten. Aber was heißt er eigentlich? Was bedeutet das, dass die Herrschaft groß wird? Dass er sein Königreich stärkt? Was heißt hier vor allem Gerechtigkeit? Um das anzuschauen, blenden wir wieder einmal weit zurück. Wir fangen wieder mal buchstäblich bei Adam und Eva an. Der alte Bund, ganz am Anfang, im Paradies, vor dem Sündenfall, das hieß einfach mal Gehorsam zu Gott. Gott versprach den Menschen ewiges Leben und er verlangte dafür Gehorsam. Das waren die zwei Seiten des Bündnisses. Die Menschen sollten gehorsam sein, dafür gab es die Belohnung des ewigen Lebens. Ganz einfach eigentlich, auf Ungehorsam, da stand der Tod, das machte Gott auch ganz klar. Nun, wir wissen, schon Adam und Eva schafften es nicht, ihre Seite des Vertrags einzuhalten. Nicht einmal die einfache Anweisung, die Frucht vom Baum der Erkenntnis nicht zu essen. Gott hatte keine Wahl, er verhängte die Strafe. Den Tod, der hatte drei Aspekte. Der erste Aspekt war, Adam und Eva wurden aus dem Paradies weggewiesen. Sie durften nicht mehr in der ständigen physischen Nähe zu Gott sein. Auch wir sind heute auf der Erde und Gott ist und sind physisch von Gott getrennt. Der zweite Aspekt, am Ende des Lebens mussten Adam und Eva sterben. Auch wir werden am Ende unseres Lebens sterben. Und dann gab es noch den dritten Aspekt, den ewigen Tod. Das ist eigentlich das Schlimmste, das ewige Getrenntsein von Gott. Gott hatte keine andere Wahl, als das zu tun, denn er ist gerecht, aber er ließ einen Lichtblick offen, denn er ist auch gnädig. Aber zunächst blieb der alte Bund noch bestehen. Er wurde erneuert bei Abraham schon und dann bei Mose, da wurde er noch dichter. Gott gab das Gesetz. Nun galt es, dem göttlichen Gesetz gehorsam zu sein. Schaffte das jemand? Kein Mensch, der je von einem Mann und einer Frau gezeugt wurde, schaffte es, das Gesetz einzuhalten. Darum musste man dauernd opfern, um der ewigen Strafe zu entgehen. Warum gab Gott so ein strenges Gesetz? Ein Gesetz, das gar niemand einhalten kann, das ist doch ungerecht, oder? Ist Gott ungerecht? Ich werde darauf zurückkommen. Aber zuerst schauen wir uns zwei wichtige Eigenschaften von Gott an. Gott ist die Liebe, das sagen wir gern, oder? Es klingt gut. Gott ist die Liebe. Das können wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Ja, und das ist wirklich eine schöne Tatsache, dass Gott uns Menschen liebt. Er will uns nicht in den Tod schicken und ewig von uns getrennt sein. Gott ist die Liebe. Aber Gott ist nicht nur die absolute Liebe. Gott ist auch die absolute Gerechtigkeit. Und darum kann er uns nicht einfach so vergeben. Denn dann würde er unseren Ungehorsam, unsere Sünde tolerieren. Weil er die absolute Liebe ist, kann er das nicht. Ja, ich gehe so weit zu sagen, Gott, der alles kann, der allmächtig ist, der wirklich alles kann, der kann das nicht. Er kann uns nicht einfach so vergeben, weil wenn er das tun würde, dann würde er sich selbst verleugnen. Er ist die Gerechtigkeit. Darum kann er nicht einfach sagen, Schwamm drüber, alles weg. Jetzt haben wir ein Problem. Gott will uns vergeben, denn er ist die absolute Liebe. Aber er kann uns nicht vergeben, weil er ist auch die absolute Gerechtigkeit. Wie soll das gehen? Wie löst man dieses Problem? Ja, Gott wäre nicht Gott, wenn er nicht eine Lösung finden würde. Und die hat er gefunden. Die genialste und unglaublichste, die man sich nur vorstellen kann. Auf eine solche Lösung kann nur Gott kommen. Aus seiner Gnade heraus trägt er die Strafe durch Jesus selbst. Und damit ist er sowohl gnädig als auch gerecht. Seine Eigenschaften Liebe und Gerechtigkeit, beide sind erfüllt. Beiden ist Genüge getan. Alles, was wir noch tun müssen, ist zu sagen, ja, Herr, ich nehme deine Liebes- und Gnadentat für mich in Anspruch. Es ist so einfach. Für manche ist es vielleicht zu einfach. Das war schon zu Paulus' Zeiten so. Das sehen wir, wenn wir zum Beispiel den Galaterbrief lesen. Paulus schrieb diesen Brief, weil die Galater unter den Einfluss von Menschen gekommen waren, die sagten, die Erlösungstat von Jesus, die ist ja schön und gut, aber das Gesetz, das Mose da gegeben hat, so mit Beschneidung und Opferdienst und allem drum und dran, das muss man natürlich trotzdem noch einhalten. Das sagten diese Menschen und die Galater handelten dann auch so. Aber Paulus, der sah das anders. Paulus widersprach dem deutlich. Wir steigen ein in Kapitel 3, Vers 19. Dort schreibt Paulus, welche Aufgabe hatte dann das Gesetz? Es wurde hinzugefügt, um ans Licht zu bringen, dass wir mit unserem Tun Gottes Gebote übertreten. Und sollte so lange in Kraft bleiben, bis jener Nachkomme Abrahams da war, auf den sich Gottes Zusage bezog. Das war also der Zweck des Gesetzes. Das Gesetz sollte zeigen, dass wir Menschen Gottes Gebote übertreten. Es sollte uns das deutlich machen, dass wir gar nicht in der Lage sind, das Gesetz einzuhalten. Ja, aber warum das alles? Wäre es denn nicht viel einfacher gewesen, Gott hätte das Gesetz gar nicht erlassen? Dann wäre dieses ganze Konstrukt, das Erlösungsmodell mit Jesus am Kreuz, das wäre überflüssig gewesen. War das Gesetz eine schlechte Idee? Ja, diese Frage, die stellte Paulus auch in seinem Brief an die Galater. Wir lesen weiter bei Vers 21. Bedeutet das nun, dass das Gesetz im Widerspruch zu Gottes Zusagen steht? Ausgeschlossen. Wenn ein Gesetz erlassen worden wäre, das imstande ist, lebendig zu machen, dann könnte man tatsächlich mit Hilfe dieses Gesetzes vor Gott gerecht dastehen. In Wirklichkeit jedoch, das zeigt die Schrift, ist die ganze Menschheit der Sünde unterworfen und wird von ihr gefangen gehalten. Denn Gottes Zusage soll sich ausschließlich auf der Grundlage des Glaubens an Jesus Christus erfüllen. Was er versprochen hat, sollen die erhalten, die ihr Vertrauen auf Christus setzen. Doch bevor die Zeit des Glaubens begann, wurden wir alle zusammen unter der Aufsicht des Gesetzes in Gewahrsam gehalten. Unsere Gefangenschaft sollte erst ein Ende haben, wenn Gott uns den Weg des Glaubens eröffnen würde. Das Gesetz war also unser Aufseher, unter dessen strenge Hand Gott uns gestellt hatte, bis Christus kam, denn es war Gottes Plan, uns auf der Grundlage des Glaubens für gerecht zu erklären. Und jetzt, wo die Zeit des Glaubens da ist, stehen wir nicht mehr unter der Kontrolle jenes Aufsehers. Dieses Wort Aufseher, das ist noch interessant. Andere, das ist die neue Genfer Übersetzung. Andere Übersetzungen verwenden dafür Worte wie Erzieher, Lehrmeister oder sogar Zuchtmeister. Im griechischen Original, da steht das Wort Pädagoge. Der Pädagoge, das war damals bei reichen griechischen und römischen Familien ein treuer Sklave, dessen Aufgabe war es, die Söhne der Familie im Alter von 6 bis 16 Jahren zu beaufsichtigen und zu erziehen. Diese Kinder standen unter der Aufsicht des Pädagogen. Es war aber auch klar, dass diese Aufsicht mal enden würde, und zwar am 16. Geburtstag des Kindes. Das Gesetz war also wie ein solcher Pädagoge, eingesetzt vom Vater für seine Kinder, der das Volk Gottes, die Kinder Gottes beaufsichtigte. Und auch hier war klar, dass die Aufsicht mal enden würde. Und zwar dann, als Jesus auf die Erde kam und für unsere Sünden starb. Seither braucht es das Gesetz mit seinen ganzen religiösen Vorschriften und Opferritualen nicht mehr. Das heißt, vor dem Kommen von Jesus brauchte es das Gesetz, weil die Menschen einfach noch nicht so weit waren, um mündig leben zu können. Das Gesetz hielt sie im Zaum, jetzt gilt es nicht mehr. Aber es steht immer noch in der Heiligen Schrift. Es ermahnt uns immer noch, dieses so strenge Gesetz, das außer Jesus niemand einhalten konnte. Es ist darum so streng, dass wir sehen, dass wir ohne Gottes Gnade gar nicht gerecht werden können. Dass wir nur auf die Knie fallen können und sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Und das ist er auch. Denn Jesus hat die Strafe, die wir eigentlich verdient hätten, getragen. Sie ist bezahlt, vollständig. Wir sind unbestrafbar geworden. Achtung, wir sprechen hier von der Strafe für Sünde. Wenn ihr mal zu schnell fährt und ein netter Polizist hält euch an, dann sagt ihm bitte nicht, in der Pfimi ist gepredigt worden, ihr könntet nicht mehr bestraft werden. Das funktioniert nicht. Aber was die Sünde betrifft, da gilt die Erlösungstat von Jesus. Wenn wir sie einmal für uns in Anspruch genommen haben, dann wird Gott uns für unsere Sünde nicht mehr bestrafen. Heißt das jetzt, dass wir wild drauf lossündigen können, denn es kann uns ja nichts mehr passieren? Das natürlich auch nicht. Wenn wir das machen würden, dann würde in unserer Beziehung zu Jesus etwas gewaltig nicht stimmen. Er liebt uns, aber er hasst die Sünde immer noch. Er wird traurig, wenn wir sündigen. Das bleibt so. Und wenn wir Jesus lieben, dann wollen wir ihn doch nicht traurig machen. Aber wenn wir einmal gesündigt haben, was natürlich immer wieder vorkommt, dann brauchen wir keine Panik zu haben. Wir sind unbestrafbar. Gott vergibt uns alles. Jede Sünde, sei sie auch noch so groß oder noch so klein, ob wir sie bemerkt haben oder ob wir sie gar nicht mal bemerkt haben. Er vergibt uns alles. Aber irgendwie scheinen wir Menschen damit immer noch Mühe zu haben. Mühe damit, unsere Unbestrafbarkeit zu akzeptieren. Man begann, wir haben es gesehen bei Paulus, beim Galaterbrief, und später begann man dann auch bald wieder Regeln und Strafen einzuführen. Man hat ganze Regel- und Strafenkataloge eingeführt, je nach der Sünde, die man begangen hat. Wisst ihr, was das ist? Das hat man gefunden bei einer Ausgrabung eines alten mittelalterlichen Klosters bei Nottingham in England. Das ist ein Instrument zur Selbstbestrafung für begangene Sünden. Damit hat man sich entweder selbst geschlagen oder von anderen schlagen lassen, immer unter Gebet. Es sind übrigens keine Schnüre, sondern das sind ineinander verflochtene Kupferdrähte. Katrin und ich, wir reisen ja gerne. Bei unseren Reisen haben wir auch schon alte Klöster besichtigt, die hatten Gefängniszellen. In diesen Zellen hat man Mönche eingesperrt für begangene Sünden, manchmal Wochen, manchmal Monate, und hat sie da völlig allein gelassen. Andere Strafen waren Ausschluss von Tätigkeiten, Fasten, sich vor anderen demütigen, Strafgebete, allein das Wort ist schon komisch, und anderes mehr. Die Benediktinerregel, wenn man die mal liest, es hat sehr gute Sachen drin, aber die Benediktinerregel enthält ganze Kapitel über Verfehlungen und Strafen dafür. Vergehen, für die man bestraft worden, das waren zum Beispiel zu spät kommen zum Gebet oder auch nur bei einer Lesung einen Fehler zu machen. Wie passt sowas zur Erlösungstat von Jesus? Natürlich überhaupt nicht. Jesus hat die Strafe für unsere Sünde getragen. Da müssen wir nicht plötzlich wieder neue Strafen erfinden. Wir sollen unsere Sünden bereuen und dafür Buße tun. Aber Buße hat nichts mit Büßen zu tun. Buße bedeutet Umkehr zu Jesus. Darum müssen wir selbst einmal akzeptieren, dass wir unbestrafbar geworden sind. Wir müssen bereit sein, zunächst einmal uns selbst zu vergeben, wenn wir wieder mal gefehlt haben. Wie ist das jetzt, wenn wir andere Menschen sündigen sehen? Vielleicht sogar gegen uns? Können wir damit umgehen, dass Gott sie unbestrafbar gemacht hat? Oder möchten wir viel lieber den Pranger wieder aufstellen? Haben wir genug Liebe, um anderen Menschen zu vergeben? Das ist nicht immer leicht, das weiß ich auch, das habe ich selbst auch schon erlebt. Aber trotzdem sagt uns Jesus, wir sollen anderen Menschen vergeben, wie er uns vergibt. Wie ist es in der Gemeinde? Klar, Sünde soll nicht unter den Teppich gekehrt werden. Wenn Menschen ihre Sünde verstecken oder uneinsichtig sind, dann kann das nicht toleriert werden. Aber was machen wir mit Menschen, die gefehlt haben, vielleicht sogar schwer, und die das bereuen, die zu uns kommen? Sagen wir dann, sie haben die Regeln verletzt und müssen jetzt bestraft werden? Oder begegnen wir ihnen mit Liebe und helfen ihnen, wieder auf den richtigen Pfad zurückzukommen? Vielleicht die Ursache für ihre Sünde zu finden und zu beheben? Haben wir vielleicht sogar Angst vor Sünde und Fehlern? Zweifeln wir daran, dass Gott und sein Herz für uns größer sind als Sünde und Fehler? Regeln aufstellen und sie mit Strafdrohung durchzusetzen, das ist viel einfacher, als aus Liebe und Gnade zu handeln. Aber Gott sagt, wir sollen die anderen Menschen lieben. Auch hier gilt, Buße tun ist richtig, büßen ist falsch. Warum wollen wir überhaupt Sünde vermeiden? Überlegt euch mal, warum wollen wir Sünde vermeiden? Geht es um das Einhalten von Regeln? Haben wir Angst vor Strafe? Wollen wir Punkte bei Gott schinden? Oder tun wir es, weil Gott uns liebt und weil wir ihn lieben und weil wir die anderen Menschen lieben? Das klassische Beispiel, wenn ich meiner Frau ein Geschenk mache, mache ich ihr ein Geschenk, um mir ihre Liebe zu erkaufen oder aus Dankbarkeit, weil sie mich liebt, mit allen meinen Fehlern? Gott ist gerecht. Was er uns vorgibt, ist gut. Ganz besonders das Gebot der Liebe. Das beinhaltet alle anderen Gebote, das hat Jesus gesagt. Liebe Gott, liebe die anderen Menschen, da sind alle 10 Gebote drin. Da ist der ganze Kern, der Grund des Gesetzes ist da drin. Lieben wir Gott, lieben wir unsere Mitmenschen, Wenn wir sagen, wir haben eine Beziehung zu Gott, zu Jesus, aber die Menschen nicht lieben, dann ist vermutlich etwas falsch. Das hat ein Christ auch erlebt, nennen wir ihn mal Paul. Der war mit dem Auto unterwegs, ein bisschen knapp dran, musste zu einem Termin, und da war dieser langweilige Fahrer vorne dran. Der fährt so langsam und dann wird es gelb und der bremst und hält an und dann wird es schon wieder grün und er fährt immer noch nicht weiter. Paul drückt mal auf die Hupe, dann fährt er los ganz langsam. Paul drängelt, hupt nochmals, drängelt noch ein bisschen und dann plötzlich sieht Paul das Zeichen: Halt, Polizei. Das hat mir gerade noch gefehlt. Jetzt komme ich ganz sicher zu spät zu meinem Termin. Naja, hat keine Wahl, er fährt rechts ran. Die zwei netten Polizisten kommen, Fahrausweis, Fahrzeugausweis, kontrollieren alles, nehmen das Auto auseinander, kontrollieren alles, was man nur kontrollieren kann, rufen die Zentrale noch an. Und am Schluss geben sie Paul seine Ausweise zurück und sagen, ja, ist alles in Ordnung. Und sie müssen entschuldigen, weil wir waren sicher, sie müssen dieses Auto gestohlen haben. Auto gestohlen? Sicher nicht. Warum soll ich das Auto gestohlen haben? Ja, sie haben einen Fischkleber hinten drauf und ein Christ würde doch nie so fahren. Ja, wenn die Bananenschale uns wieder mal erwischt hat und wir ausgerutscht sind, oder wenn das jemand anderem geschieht, dann sollen wir keine Panik haben. Jesus hat die Strafe getragen und die Sünde besiegt. Er ist stärker als die Sünde. Er ist stärker als der Feind. Der Schlüssel im Umgang mit Sünde ist Liebe. Liebe zu Gott und Liebe zu anderen Menschen, auch wenn sie gesündigt haben. Aber Sünde kann durchaus Konsequenzen haben. Wir können dadurch andere Menschen verletzen, Beziehungen zerstören, Geld verlieren, vieles mehr. Auch die Gesundheit kann leiden. Je nachdem können sogar strafrechtliche Konsequenzen drohen. Diese Folgen, die müssen wir tragen. Davor schützt uns Gott meistens nicht. Ein gutes Beispiel dafür ist die Geschichte von Sandy Patty. Vielleicht sagt euch der Name noch was. Sie hat sie in einer Autobiografie erzählt. Das Buch ist sehr lesenswert, allerdings leider, soweit ich weiß, nicht auf Deutsch erhältlich. Broken on the Back Row heißt es. Sandy Patty ist eine berühmte christliche Sängerin aus Amerika. Sie war schon in jungen Jahren sehr erfolgreich, hat viele Preise gewonnen, war halt unter Stress, wie viele solcher Leute, die auch immer reisen müssen, und dann hat sie die Ehe gebrochen. Sowohl ihre eigene als auch die des Mannes, mit dem sie eine Affäre hatte. In diesem Buch erzählt sie die Geschichte, wie es dazu kam und welche Folgen das hatte. Beide Ehen wurden zerstört und geschieden, ihre Karriere brach zusammen und gerade weil sie eben so berühmt war, musste sie einen Weg gehen, der beinhaltete öffentliche Bekenntnisse, demütigende Geschichten. Davor hat Gott sie nicht geschützt. Diese Konsequenzen der Sünde musste sie tragen. Sie hat es getan und ist diesen Weg gegangen und hat dabei Gnade und Vergebung von Gott erfahren. Glücklicherweise hat sie auch eine Kirche gefunden mit einem Pastor, der die Gnade Gottes kannte und liebte und lebte. Er hat ihr auf dem Weg geholfen und seiner Gemeinde gezeigt, was Gnade bedeutet. Seine Worte waren: Mein Job ist es, Menschen, die in Sünde gefallen sind, wieder herauszuhelfen. Und zwar hat er das nicht mit Strafe getan, sondern mit Liebe. Wir sehen, Sünden können Konsequenzen haben, aber wir Menschen sollen die Sünder lieben und ihnen vergeben, so wie es Jesus auch tut. Erinnern wir uns dazu vielleicht noch an die Geschichte aus dem Johannesevangelium mit der Ehebrecherin auf dem Ölberg. Bevor ich zum Schluss der Predigt komme, möchte ich diese Geschichte noch mit euch ansehen. Sie steht im Johannesevangelium in Kapitel 8, ab Vers 2. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz, die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus: Ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Neugierige haben es mit dieser Bibelstelle schwer. Wir erfahren nämlich vieles nicht. Wir erfahren zum Beispiel nicht, was Jesus auf den Boden geschrieben hat. Wir kennen auch den Hintergrund der Frau nicht und wir erfahren nicht, was nachher mit ihr passiert ist. Aber wir wissen, diese Frau hat die Ehe gebrochen. Nachdem, wie es dasteht, müssen wir davon ausgehen, sie hat das wirklich getan. Das ist Sünde. Die Bibel ist dazu klar. Und gemäß dem Gesetz, das ja noch galt damals, stand darauf der Tod durch Steinigung. Jesus verneinte das nicht. Die Frau hatte gesündigt und war schuldig. Aber trotzdem verurteilte Jesus sie nicht. Am Schluss hier, da waren die Pharisäer ja nicht mehr da, die ihm eine Falle stellen wollten. Sie hörten nicht mehr, was er sagte. Er hätte alles sagen können, aber Jesus sagte der Frau nicht: Du hast Glück gehabt, dass du da überhaupt mit dem Leben davon gekommen bist, trotz deiner Sünde. Sondern er sagte: Ich verurteile dich auch nicht. Gehen wir nochmals einen Schritt zurück zur Szene, als die Pharisäer und Schriftgelehrten noch da waren. Ihnen sagte Jesus: Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Natürlich war außer Jesus niemand ohne Sünde. Auch heute ist niemand ohne Sünde. Niemand von uns ist besser als der oder die andere. Sei die Sünde noch so groß oder noch so klein, das Gesetz verlangt den Tod dafür. Das heißt, wir haben eigentlich alle den Tod verdient. Nur durch die Gnadentat von Jesus entgehen wir dem Tod. Jesus, er ließ schon bei der Ehebrecherin Gnade walten, obwohl er zu dem Zeitpunkt noch nicht mal am Kreuz gewesen war, aber das spielte gar keine Rolle. Auch früher unter dem Gesetz sind die Menschen durch den Glauben errettet worden, nicht durch die Opfer oder gar durch Strafen. Jesus hat in seiner göttlichen Souveränität die Frau freigesprochen, im wahrscheinlich schlimmsten Moment ihres Lebens. Sie hatte wohl schon mit dem Leben abgeschlossen. Sie war in größter Todesangst und wartete, bis die Steine geworfen würden. In diesem schrecklichen Moment hat Jesus sie freigesprochen. Genauso wie die Ehebrecherin in Dankbarkeit für diese große Gnade zu Jesus aufblicken konnte, dürfen auch wir zu Jesus aufblicken und sagen, Gott sei mir Sünder gnädig, er wird es sein. Aber die Frage, die ich nun zum Schluss uns allen stelle und über die wir noch etwas nachdenken sollten, ist, sind wir mit unseren Mitsündern auch gnädig?
Danke, Ralf.